Lisa,
Ja.
hast du gerade ein Buch geschrieben?
Weiß nicht. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das kommt bald raus. Gruselig.
Hä, was und
Ich habe jetzt tatsächlich über ein Jahr ein Buch geschrieben und habe das danach tatsächlich geheim gehalten vor allen Menschen, außer dir, um ehrlich zu sein, aber vor unserer kompletten Community. Und das war, glaube ich, fast schwerer als das Buch an sich zu schreiben, mit niemandem drüber reden zu können, über so einen riesigen Teil des Lebens. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du mich das heute fragst, weil wir dann endlich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können, was so los war im letzten Jahr. Ja, ich habe ein Buch
Ja.
geschrieben, das heißt Hirngespinste und das kommt am 2. November raus. Und das müsst ihr alle lesen. Und wenn ihr das gut findet, müsst ihr mir das sagen. Wenn ihr das doof findet, dürft ihr mir das nicht sagen.
Nee, auf gar keinen Fall. Schlechte Kritik könnt ihr gerne irgendwo heimlich in irgendwelche Foren schreiben oder so, aber damit wollen wir bitte nichts zu tun haben. Ja, mega einfach. Ich finde es toll. Du bist jetzt auch Autorin und ich finde es krass, dass du es so lange geheim gehalten hast. Ich mache ja sozusagen das Gegenteil. Ich habe ja sowohl bei meinem letzten als auch bei dem, wo ich jetzt dran schreibe, eigentlich die ganze Zeit alle meine Gedanken rausgeblasen, weil ich sowas nicht geheim halten kann. Und weiß ich nicht, warum hast du das gemacht eigentlich? Gibt es da eine Begründung?
Ich glaube, ich bin halt irgendwie so, also ich erzähle einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich wollte kein Buch schreiben. Also ich habe jetzt nie, nicht nie, das stimmt nicht, aber ich habe schon immer mal gedacht, ich würde irgendwann mal eine Geschichte schreiben oder einen Roman schreiben als Jugendliche. Ich habe super gerne so kleine Geschichten geschrieben. Aber ich habe dann irgendwie immer relativ schnell gemerkt, dass ich einfach an Projekten nicht gut dranbleiben kann und dass es immer irgendwann dann im Sande verläuft. Das hat mich super doll frustriert und als dann im letzten Jahr die Anfrage kam, ob ich vielleicht ein Buch schreiben möchte, einen Ratgeber über ADHS und über so, was in meinem Leben so mit ADHS los war und mit der späten Diagnose und so, habe ich Nein gesagt. Also ich habe einfach gesagt, du pass auf. Ich habe eine sehr, sehr, sehr nette Agentin angeschrieben und hat halt voll lieb angefragt. Und ich so, nee, sorry, habe ich wirklich überhaupt kein Interesse dran. Und dann hat sie gesagt, okay, lass uns trotzdem mal telefonieren und wir reden einfach mal darüber, warum du das nicht machen möchtest. Und da habe ich halt genau diese Dinge angesprochen. Und so kam dann irgendwie raus, dass ich doch eigentlich Bock hätte, meine Geschichte aufzuschreiben, aber einfach super viele Ängste habe, die damit einhergehen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich nicht diesen Weg gewählt habe, wie du ihn gemacht hast, weil ich super Angst hatte davor, dass Leute sagen, okay, aber da muss unbedingt das drin stehen oder schreib da bloß nicht das rein oder wie wird dein Buch sein oder wie wird das alles laufen? Ich hatte auch große Angst, dass ich es einfach gar nicht fertig schreiben würde und dass ich es jetzt sage in der Community und sage, hey Leute, ich kann ein Buch schreiben, ich habe die Möglichkeit bekommen und dann so nach einem halben Jahr, ach so, ups, ja, irgendwie habe ich das doch nicht fertig gemacht und das wäre mir irgendwie voll, vielleicht auch einerseits so viel Druck gewesen, aber auch irgendwie unangenehm. Ich weiß es nicht, es war irgendwie. Das war so ein Ding, was ich, glaube ich, mit mir selber ausmachen musste, so und mit den Leuten, die halt daran mitgearbeitet haben. Aber ich hatte große Ängste, weil ich noch nie was Großes wirklich bis zum Ende fertiggestellt habe. Und das war auch, glaube ich, das Krasseste am Buchschreiben.
Ja, die Ängste gingen dir jetzt nur in die Richtung, dass du dachtest, du würdest irgendwie so jetzt so die Lust, die Motivation verlieren, es einfach nicht zu Ende machen? Oder hast du auch gedacht, dass du eigentlich nicht schreiben kannst? Oder weil du meinst ja, du hast dich jetzt nie irgendwie, also du dachtest, dass du eine Geschichte schreibst, aber wahrscheinlich jetzt nicht ein Sachbuch oder ein Ratgeber. Also hast du auch irgendwie Angst davor gehabt, dass du es nicht kannst?
Ja, also das auf jeden Fall auch und vor allem natürlich irgendwie, also ich habe ja wie gesagt mit einer Agentin gearbeitet, der ich auch von Anfang an super offen gesagt habe, dass ich glaube, ich kann gar nicht schreiben oder ich schreibe halt so super, ich schreibe halt, wie ich rede. Also so ein bisschen eine Fresse am Leib irgendwie einfach und so, ich kann nicht, ich habe das Gefühl, ich kann nicht so hochgestochen schreiben oder ich bin auch keine Wortakrobatin, wie ich dich da irgendwie gerne nenne, weil du so in Metaphern einfach Metapher nach Metapher nach Metapher raushaust und ich bin irgendwie, ich bin halt so richtig Ruhrpott beim Schreiben, habe ich das Gefühl. Und sie hat mich aber immer Hammer gelobt, wenn ich ihr so kleine Sachen geschickt habe mal und so, aber ich war jedes Mal, wenn ich ihr was geschickt habe, immer super aufgeregt und war so, boah, nee, sie wird bestimmt sagen, Lisa, so kannst du doch kein Buch schreiben, mach doch mal vernünftig, streng dich doch mal an, konzentrier dich doch mal, wenn du was schreibst oder so. Oder das ging ja dann noch weiter und das ist ja das Krasse, wenn du dann diesen ganzen Text schreibst, dann schickst du das ja immer mal wieder irgendwie ein und dann gucken sich das mehrere Leute an und schreiben dann auch Kommentare dazu und schreiben dann da dran, das hier würde ich anders machen oder das hier würde ich anders schreiben oder da könntest du noch mal das und das machen. Und das war, glaube ich, der erste Punkt, wo ich dachte, okay, ich breche das alles ab. Ich breche das Buch ab. Ich kann das nicht schreiben. Das ist mir alles viel zu viel. Also sobald da so ein negativer Kommentar dran steht. Und die haben sich echt Mühe gegeben, das super nett zu formulieren alles. Aber das war, ja, also das war schon auch eine Angst. Aber ich habe immer, ja, ich weiß nicht, kennst du das, wenn man so schon vorher so kommuniziert, ja, eigentlich kann ich das gar nicht. Und eigentlich traue ich mir das gar nicht zu. Man kommuniziert es halt lieber so 50 Mal, damit die Leute auch wirklich keine hohen Erwartungen haben. Ich glaube, so war ich.
Also würdest du sagen, dass ESD bei dir eine große Rolle gespielt hat? Also Rejection, Sensory, Dysphoria? Haben wir da schon mal eine
Voll.
Folge drüber gemacht? Da bin ich gerade gar nicht
In
sicher.
deinem alten Podcast, glaube ich,
In
oder?
meinem alten Podcast, ich verlinke die Folge vielleicht mal. Also das ist vielleicht, um es kurz zusammenzufassen, die sehr erhöhte Angst oder Panik vor schlechtem Feedback, vor Feedback insgesamt, vor Kritik, eine super hohe Sensibilität, was Kritik angeht, was auch oft zu einer starken Vermeidungshaltung führen kann. Und das haben Leute mit ADHS eben ziemlich häufig.
Aber das Krasseste ist einfach, als ich es dann gesagt habe, also ich habe es jetzt vor ein paar Wochen dann gesagt, seitdem habe ich wahnsinnige Angst. Ich habe wahnsinnige Angst, wenn das Buch rausgeschickt wird. Ich hatte wahnsinnige Angst, das Cover in der Story zu zeigen, weil ich Angst hatte, dass mir 5 Leute schreiben, so, das ist aber schon hässlich, oder? Also so, obwohl das halt alles Sachen sind,
Ja.
die ich cool finde und die ich auch mitentschieden habe und wo ich auch voll mit dran war und so. Aber ich habe einfach, das ist halt so ein großes Herzprojekt irgendwie. Und da ist halt so viel Arbeit reingeflossen und so viel von mir und alles, was ich über ADHS weiß und alles, was so, also super private Einblicke und so, dass ich Kritik daran super schlecht, jetzt vor allem im Vorhinein, super schlecht akzeptieren könnte.
Ja.
Andererseits aber zum Beispiel sowas wie Lob. Also ich habe letztens ein richtig, richtig tolles Lob bekommen von der Korrektorin, die quasi den letzten Schliff am Manuskript gemacht hat. Und die hat mir gesagt, dass sie sehr viel von für sich aus dem Buch ziehen konnte und hat sich super doll bedankt und so. Und das ist zum Beispiel dann auch was. Ich habe mega geheult. Ich habe mehrere Stunden mega geheult, weil mich das so mitgenommen hat. Also es ist halt beides, ne? Einerseits ist die Kritik geht so super tief rein, aber das Lob geht halt irgendwie auch super tief rein.
Würdest du sagen, das Buch ist viel persönlicher als dein Insta-Kanal? Weil man könnte ja sagen, naja, du bist es ja eigentlich gewöhnt, ständig nach außen irgendwelche Sachen zu kehren, die dein Innerstes betreffen. ADHS ist ja eh ein hochpersönliches Thema, du erzählst von dir. Oder ist da nochmal ein großer Unterschied?
Ich glaube schon, dass das Buch persönlicher ist. Ich glaube auch einfach, dass man in einem Buch oder in einem Fließtext, das ist jetzt kein krasser Fließtext, also es ist schon in Kapitel unterteilt und relativ kurze Kapitel, aber es ist schon so, dass man natürlich mehr über sich preisgeben kann und auch will, glaube ich, als wenn man sofort eine Rückmeldung bekommt oder als wenn man halt nur 15 Sekunden Slideszeit hat oder als wenn man mal eben an einem Donnerstagnachmittag sich die Kamera ins Gesicht hält und sagt, ja, übrigens, heute habe ich Macaroni zum Mittag gegessen. Das ist irgendwie, wenn man so seine Lebensgeschichte aufschreibt und halt die Einflüsse, die ADHS so aufs eigene Leben hatte und so, ist es natürlich super persönlich. Und ich finde, es ist zusammenhängender, ne? Also jemand, der sich das anguckt, der hat dann erstmal so, ich weiß nicht, wie lange man so ein Buch liest, aber hat erstmal so eine komplette geballte Geschichte. Und jemand, der jetzt mir nur auf Instagram folgt oder so, der weiß vielleicht gar nicht mehr, dass ich vor 3 Monaten mal erzählt habe, wie meine Schulzeit war oder dass ich mal erzählt habe, dass ich eine Suchtproblematik hatte zum Beispiel. Und in dem Buch ist es halt alles relativ geballt auf mich und auf die Community bezogen. Ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen gruselig. Aber
Und du kannst es
andererseits.
halt auch nicht löschen, ne? Bei Instagram könntest du theoretisch alles löschen. Die Story läuft nach 24 Stunden aus.
Das stimmt. Aber ich habe es jetzt letztens noch mal genau mit dem Auge gelesen. Also man liest ja sein eigenes Buch doch relativ oft noch mal, bevor es veröffentlicht wird. Und habe es noch mal gelesen mit dem Auge drauf, ob das jetzt so okay ist, wie das da steht. Und ob ich das auch quasi in 5 Jahren noch okay finde, was ich da reingeschrieben habe. Und ich hoffe. Ja.
Schön. Voll
Aber
cool.
das ist ja bei
Ja.
deinem Buch eigentlich auch so, dass du da eine super persönliche Geschichte, also mit dem Buch, was es schon gibt und mit dem Buch, was kommt, dass du eine super persönliche Geschichte erzählst, oder?
Ja, also das Buch, was ich jetzt schon geschrieben habe, ist schon persönlich, aber ich kann davon wesentlich mehr Abstand nehmen, weil ich halt das unter dem Deckmantel, nee, Deckmantel klingt so, als ob ich was verheimliche, unter dem Dach von Feminismus und so und Philosophie so ein bisschen eingeordnet habe. Und meine persönlichen Erfahrungen sind dann immer nur so, ja, hier ist jetzt eine Anekdote aus meinem Leben, aber es ist halt nicht so wahnsinnig intim. Wobei ich bei der Lesung schon bei manchen Sätzen so dachte so, Gott, was lese ich hier vor fremden Menschen? Aber ich finde, es ist nochmal was ganz anderes. Also ich schreibe ja jetzt auch gerade ein Buch zum Thema Neurodivergenz. Und das ist halt auch so ein bisschen, wie meine Texte jetzt halt auch sind. Und noch persönlicher und noch intimer und noch mehr. Und das ist schon eine komplett andere Hausnummer. Natürlich vor allem, wenn man sich vorstellt, das lesen nicht nur Fremde, was irgendwie okay ist, sondern das lesen vielleicht auch Leute, die man kennt.
Das ist krass, oder? Ich habe das nämlich auch, dass ich so denke, nee, von mir aus können das 100.000 fremde Leute kaufen. Mhm. Aber wenn es ja die Nachbarn hier alle lesen oder wenn es meine Schwiegereltern in die Hände bekommen oder so, reiße ich vorher Seiten raus. Also, das geht ja gar nicht.
Kann ich so gut nachvollziehen. würdest du sagen, also du hast ja am Anfang gesagt, du hattest Angst, dass du mit ADHS kein Buch schreiben könntest. Mhm. Warum konntest du es jetzt doch?
Weil ich super offen mit den Leuten, mit denen ich daran zusammengearbeitet habe, also mit dem Verlag, mit meiner Agentin und so, super offen davor darüber geredet habe, was passieren kann und was ich brauche, damit das im besten Fall nicht passiert. Und zwar dauerhaft Cheerleading eigentlich. Also ich hatte bis zum Schluss, und da danke ich auch dem Verlag auf jeden Fall mega doll und auch meiner Agentin, immer wöchentliche Termine, die manchmal auch einfach nur dazu da waren, um einfach eine Stunde zu sabbeln, wie es jetzt gerade gelaufen ist. Und das hat halt dazu geführt, dass ich mindestens einmal die Woche was reinschicken musste, worüber man dann reden kann. Das heißt, ich konnte nicht so dieses krass lange aufschieben, weil ein Buch schreibst du halt eben nicht in der Nacht vorher, bevor du es abgeben musst, auch wenn ich mir das manchmal gewünscht hätte. Und eben so ganz offen über die Probleme zu reden, die dabei auftreten können. Ne? Und nicht so dieses, ich habe ganz oft bei Projekten halt das Gefühl, all eyes on me und ich fühle mich super krass unter Druck und habe das Gefühl, ich kann dem nicht gerecht werden und dann ghoste ich alle Leute, die damit zu tun haben. Und davor hatte ich mega krass Angst. Es konnte aber irgendwie gar nicht passieren, weil alle super lieb zu mir waren einfach und eben, ich sag mal, so dieses liebevolle Arschtritte-Ding durchgezogen haben. Also immer wieder zu fragen, immer wieder zu gucken und aber auch dann nicht so, oh, hast du es jetzt bald mal, sondern wirklich einfach, hey du, ich weiß, bei dir ist es halt so und so. Ich wollte einfach nur noch mal hören, ob du die E-Mail gelesen hast, ob du dies gemacht hast, ob du das noch eben machen kannst. Und dass ich aber auch wusste, bei allen Leuten, die daran beteiligt waren, dass ich sagen kann, nee, pass auf, geht gerade nicht. Ich habe gerade überhaupt keine Energie, komme gerade überhaupt nicht klar. Und dadurch habe ich es nicht gemacht. Also dadurch hatte ich irgendwie das Gefühl, das war so nett. Und ich wollte irgendwie auch, ich wollte diesen Leuten halt auch gefallen, weil die so nett zu mir waren, wollte ich denen irgendwie was zurückgeben. Und ich hatte einfach super Glück mit den Leuten. Und ich habe wirklich so eine krasse Routine gehabt, dass ich mir manchmal wünsche, ich würde einfach noch ein Buch schreiben. Weil das war richtig cool. Ich habe halt jeden Tag geschrieben. Mhm. Immer direkt morgens quasi, weil ich da wusste, da sind noch so die Hirnsäfte noch so im Flow. Und da konnte ich irgendwie das meiste aufs Papier bringen. Und habe das dann einfach für ein paar Stunden gemacht und dann halt so den Rest. Und da habe ich, mein Haushalt ist besser gelaufen. Man hat so ein Sense of Achievement, wenn man halt so den großen Teil des Tages schon gearbeitet hat. Also das war ja meine Arbeit in der Zeit. Und man hat irgendwie so das Gefühl, ja, ich weiß auch nicht. Es war, auf jeden Fall war das mental eine sehr gesunde Zeit für mich. Und als ich dann das Manuskript abgegeben habe, habe ich gesagt, oh ja, hat noch jemand eine Idee? Ich würde jetzt gerne noch ein Buch schreiben, weil das irgendwie, ich war dann eh so im Flow und hatte so diese krasse Routine drin. Das war eigentlich ganz geil.
Das ist richtig schön. Und ich finde, das ist auch irgendwie so, es knüpft ja so ein bisschen an unsere Routinenfolge wieder an. Ne? Irgendwie, wie kann man es irgendwie überhaupt schaffen, was zu etablieren, wenn man ADHS hat? Wie kann man es schaffen, irgendwas dran zu bleiben? Und ich finde, was du ansprichst, so zum einen so diese externe Kontrolle, ist halt natürlich wirklich schon so ein Faktor, der echt eine große Rolle spielt. Aber es muss halt eine gute Art der Kontrolle sein, ne? Also Druck von außen einfach nur funktioniert nicht, sondern es muss halt dieses sein, da ist jemand, der einen irgendwie so ein bisschen kontrolliert, aber auf eine richtig schöne Art und Weise. Und natürlich kommt dann auch dazu, dass es ein tolles Projekt ist, wo du dich eh gerne mit beschäftigst. Also es ist jetzt keine blöde Hausarbeit oder so. fürs Studium, auf die man keinen Bock hat.
Aber ich muss sagen, das hatte ich einfach noch nie. Also ich wusste, dass externe Kontrolle bei mir gut funktioniert, bis zu dem Punkt, an dem sie mich bricht. Also bis zu dem Punkt, wo ich wirklich sage, ich kann das jetzt nicht mehr, ich möchte hier ausbrechen aus diesem ganzen Konstrukt. Und ich hatte das aber noch nie, dass ich dann Leute hatte, die dann gesagt haben, ruhig Blut, alles gut, nimm dir ein paar Tage Zeit, wir verschieben das Meeting diese Woche oder wie auch immer, keine Ahnung. Also dass externe Kontrolle mit Leuten, die extrem geduldig sind und extrem einfach nur, die ja auch mein Buch gelesen haben. Das heißt, die ja auch, selbst wenn sie selber nicht betroffen sind, halt irgendwie checken, okay, da ist irgendwie, ich verstehe schon, was du meinst. Und meine Agentin war einfach immer süß, wenn ich irgendwelche neuen Kapitel geschickt habe, war sie so, oh, ich wusste gar nicht, dass das bei dir so ist. Habe ich dich damit irgendwie getriggert oder habe ich dich damit viel zu krass unter Druck gesetzt oder so? Und ich habe einfach gemerkt, dass sie das gelesen haben und dass sie einfach verstanden haben, was da so die Dinger sind. Und auch im Verlag, ne? Also als ich mich für den Verlag entschieden hatte, wusste ich dann irgendwie auch, oder habe dann auch direkt gesagt, Leute, ihr schreibt hier ein Buch oder ihr macht hier ein Buch fertig mit einer Person, die eigentlich nicht dafür gemacht ist, ein Buch zu schreiben. Und das war halt irgendwie, das will ich halt eigentlich viel mehr in mein Leben etablieren, ne? Dass ich super offen mit Leuten kommunizieren kann, aber eben auch mir diese Leute in mein Leben hole, die auch cool damit sind. Und die Leute halt rausschmeiße, die sagen, oh, kannst du jetzt diese E-Mail mal bitte schreiben? Boah, kannst du jetzt mir mal bitte antworten? Weißt du? Also ich.
Ja, total. Also das ist sowieso so ein Ding, was ich in meiner Selbstständigkeit festgestellt habe, was eigentlich intuitiv total Sinn macht, aber was ich trotzdem irgendwie erst lernen musste, dass es gut und richtig ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die lieb zu einem sind, die man mag, mit denen man gerne Zeit verbringt. Also das ist, keine Ahnung, ich habe das irgendwie mir nie so richtig früher erlaubt, diesen Gedanken, dass das okay ist. Aber ich bin auch immer darauf angesprochen, was du sagst, ne? Leute, die mich anfeuern, die mir sagen, dass ich toll bin. Also jetzt nicht auf eine absurde Art und Weise, aber einfach Menschen in meinem Leben haben, die lieb zu mir sind, die gut zu mir sind, die meine Arbeit schätzen. Und dass das halt einfach ein riesengroßer Faktor irgendwie ist. Also, das ist definitiv auch was, was ich für mein Leben weiterhin so beibehalten möchte, auch in meiner Arbeit, dass ich einfach auf mein Bauchgefühl höre, wer ist eine tolle Person, der ich auch vertrauen kann und mit der ich zusammenarbeiten kann. Weil, wie du selber sagst, du hättest dein Buch wahrscheinlich nicht beendet, wenn da irgendwelche garstigen Menschen gesessen hätten. Selbst wenn, keine Ahnung, der Vorschuss super hoch gewesen wäre, wäre wahrscheinlich deine Motivation trotzdem nicht besonders hoch gewesen. Das heißt, es ist auch ein Learning für die Zukunft, dass du einfach gute Erfahrungen damit gemacht hast. Klar, du hast jetzt natürlich speziell über das Thema ADHS geschrieben, deswegen bietet es sich ja an, aber dass du insgesamt kommunizierst, wie deine Arbeitsweise ist, was du kannst, was du nicht kannst, dass du Grenzen aufziehst und so weiter und so fort.
Voll. Also das auf jeden Fall und einfach, es ist natürlich super schwierig in unserem Job zu sagen, so ich arbeite nur noch mit Leuten, die mich anfeuern. So natürlich wird keine Firma der Welt, die eine Werbekooperation mit mir macht, sagen so, ist gar kein Problem, dass du die Werbung seit 3 Wochen nicht hochgeladen hast.
Na
Go
klar.
girl. So, das wird nicht passieren, dann ist auch völlig in Ordnung. Aber einfach, es gibt ja andere Leute, mit denen man regelmäßig ja zusammenarbeitet, also auf einer sehr regelmäßigen Basis, so wie wir zum Beispiel.
Zum
Und da,
Beispiel.
wir haben auch am Anfang einfach hin und wieder mal kommunizieren müssen, so, hey, ich mache das so und ich mache das so. Und man muss halt irgendwie erst gucken, wie man gut zusammenarbeitet. Aber es ist halt so, so wichtig, dass eben die Grundlage von so einem Projekt und von jedem großen Projekt, glaube ich, was man langfristig machen will, darf nicht Masking sein. Das ist, glaube ich, so das größte Learning, weil jedes Projekt, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, auch sobald ich Leuten davon erzählt habe, dass ja mal alle sagen immer, erzähl's wem, dann machst du es auf jeden Fall fertig. Ich brech's früher ab, wenn ich es wem erzähle, weil mir das einfach alles viel zu viel ist und weil dann Leute fragen so blöd, so, na, hast du schon dein Buch fertig geschrieben? Boah, halt dein Maul, keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Aber ist doch so. Ich will nicht masken müssen bei Sachen, die ich dauerhaft machen will. Weil ich glaube, hinterher guckst du auf so ein Projekt auch drauf und das ist ja, also ist mein erstes Buch und es ist ein Buch. Und dann stell mal vor, in einem Jahr gucke ich drauf und denke mir so, boah, was war das für eine ätzende Zeit? Wie scheiße war das, dieses Buch zu schreiben? Stell mal vor, das ist so. Ich meine, dann hast du ja auch nicht Bock, das in die Kamera zu halten und zu sagen, hey, kauft euch das alle. Für mich war es furchtbar oder so. Ne? Das muss irgendwie,
Total.
ich liebe es voll, dass ich so total warme, wohlige Gefühle bekomme, wenn ich irgendwie über das Buch spreche oder das Buch zeige oder so, weil ich hatte keine krasse Negativerfahrungen irgendwie in der Zeit, obwohl ich alle Horrorszenarien der Welt mir ausgemalt habe. Aber ich wüsste gerne mal, weil du ja auch gerade ein Buch schreibst und du machst es alleine. Wie
Ja.
motivierst du dich dazu?
Lisa und ich lachen, weil da noch ein paar Informationen in der Luft schweben, über die ich noch nicht so richtig reden kann. Aber ja, Fakt ist, ich mache es auf jeden Fall gerade alleine. Wie motiviere ich mich dazu? Also was mir auf jeden Fall sehr, sehr doll hilft, und das war auch tatsächlich bei meinem ersten Buch so, ist, dass ich quasi eigentlich das Grundgerüst beide Male schon hatte. Also bei meinem ersten Buch ist es ein Sammelband. Das war eigentlich einfach. Da hatte ich die Texte natürlich schon. Die habe ich natürlich verbessert und redigiert und was weiß ich alles. Aber das hat es leicht gemacht, weil du nicht einfach so irgendwie dich hinsetzt und eine leere Seite hast und denkst, ah, okay, jetzt geht's los. Und jetzt habe ich ein bisschen andere Situation, aber doch ähnlich, weil ich halt super viel Material schon habe. Also ich habe über das Thema Neurodivergenz, ADHS, so viele Sachen schon geschrieben. Das heißt, ich habe die Themen bereits, ich habe ganz, ganz viele Sachen schon super gut ausformuliert, die ich vielleicht jetzt noch mal ein bisschen umwandle oder so. Ich habe irgendwie so den Rahmen auch gesteckt, was gehört alles dazu, was ist alles wichtig, irgendwie so die politische Seite, die persönliche Seite. Das heißt, in meinem Kopf, auch wenn ich natürlich das dann noch mal besser sortieren musste, war aber das ganze Material schon vorhanden.
Aber das ist ja bei mir auch so.
Ja, aber das macht es doch auch leichter für dich, oder? Also ich meine, war das nicht auch ein Vorteil, dass du über ganz, ganz viele Sachen schon gesprochen hast? Du hast ja auch Texte schon geschrieben bei Instagram, die du verwendet hast, oder?
Genau, in Teilen auf jeden Fall. Und das war am Anfang ein großer Punkt, wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich ein Buch schreibe und die Leute so, wow, voll krass. Und ich so, nee. Eigentlich sind das ja genau die Themen, über die ich jeden Tag rede. Und zum Beispiel die ganzen Studien und so, die ich im Buch verarbeite, die habe ich alle schon gelesen. Also ich hatte die einigermaßen sortiert und konnte halt darauf ganz gut zugreifen und wusste halt irgendwie auch, welche Themen sind mir super wichtig, über was möchte ich reden, was ist zum Beispiel gar nicht mein Thema und so. Das auf jeden Fall auch, aber ich habe das am Anfang dann immer so ein bisschen runtergemacht, ne? Weil ich dann gesagt habe, ja, aber. Also eigentlich ist es ja gar nicht so krass, ein Buch zu schreiben, wenn man schon quasi ein Buch schreibt über was, was man weiß. Aber ehrlich gesagt schreibt man ja, glaube ich, immer ein Buch über Dinge, die man weiß, weil sonst würde man ja kein Buch schreiben. Wenn da immer drin stehen würde, so, ja, weiß ich jetzt
Ja.
auch nicht, muss ich erst mal noch nachgucken.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe ja schon mal eine Doktorarbeit angefangen und da war es ja theoretisch genauso und die habe ich halt nicht beendet. Also ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich ganz einfach, dass ich mega Bock auf das Projekt habe, dass ich das wirklich unbedingt möchte. Und mein Problem ist eigentlich eher so, dass ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit dafür. Also ich habe ja halt leider noch ziemlich viele andere Sachen, die ich machen muss.
Ja.
Jede Woche eine Kolumne und so weiter. Und ich habe eigentlich aktuell nur einen einzigen Tag in der Woche Zeit, um am Buch zu arbeiten. Und aktuell bin ich auch in einer bisschen eher langweiligen Phase. Ich mache halt so ein bisschen Literatursichten und so aktuell. Und das ist jetzt nicht so geil, aber ich muss sagen, dass mir das Schreiben halt wirklich Spaß macht. Also das ist so. Wenn jetzt die Frage gestellt wird, wie kannst du dich dazu motivieren? Ich find's geil. Ich liebe Schreiben. Ich mag's halt. Und ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Ja, ich mag's auch. Und trotzdem geht die Motivation irgendwann weg.
Nee, das Ding ist, was ich mich gerade gefragt habe, ist, dass das ekligste Gefühl für mich war immer, dass ich wusste, ich habe eigentlich Bock aufs Schreiben, aber ich muss mich halt immer so mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde freischreiben. Also die erste halbe Stunde, eigentlich kann ich alles löschen, was ich da geschrieben habe, oder zumindest irgendwie groß, also wirklich nochmal sehr stark überarbeiten. Und ich liebe das Gefühl, was danach ist. Also dieses, du schreibst und schreibst und schreibst und hast dann irgendwie 5, 6 Seiten geschrieben oder so und denkst dir so, wow, das ist irgendwie richtig cool geworden und ich musste auch relativ wenig überarbeiten. Aber das Anfangen und halt dieses so, boah, meine Fresse, wieso fällt mir das denn jetzt nicht ein? Ich hatte immer irgendwie so ein Synonym-Google-Seite auf der anderen Seite, um
Ja,
überhaupt
klar.
irgendwie in dieses Mindset zu kommen, vernünftige Wörter zu finden, nicht zu schreiben, ich bin Lisa, ich wohne
Ja.
in einem Haus. Also irgendwie so, das hat mich übelst abgefuckt. Aber hast du das, dass du echt denkst, so, boah, geil, heute ist Mittwoch und heute gehe ich schreiben, da habe ich richtig Bock drauf?
Ja, ich glaube schon. Also nicht jedes Mal, aber vielleicht erstmal, um ein bisschen was zu dem zu sagen, was du gerade meintest, und um ein bisschen übers Schreiben allgemein zu reden. Also ich schreibe nicht so, dass ich anfange und jeder Satz sitzt. Ich schreibe einfach irgendwie und dann klinge ich wie ein Kindergartenkind, aber dann ist einfach klar, was soll alles in diesen Absatz rein und dann steht der Inhalt und dann überarbeite ich den noch 15 Mal. Also ich finde, ins Schreiben reinzukommen ist ja so schwer, weil man immer denkt, so, nee, der Satz klingt scheiße, nee, hier fehlt noch irgendwas, nee, das klingt irgendwie dilettantisch oder so. Und ich finde, man kann sehr gut das überspringen, wenn man sagt, es geht jetzt erstmal nur um den Inhalt, es geht jetzt einfach nur, dass ich weiß, was da überhaupt rein muss und dann klingt es auch erstmal kacke und ich korrigiere keine Rechtschreibfehler, ich korrigiere keine Grammatik, ich benutze keine Synonyme, sondern zehnmal dasselbe Wort und überlege mir dann hinterher, welche Synonyme ich dafür benutze. Also am Anfang ist es erstmal so ein bisschen, was ist mit meinem Pony los?
Das bleibt drin. Das wird nicht rausgeschnitten.
am Anfang ist es halt wirklich eher so Wortkotze bei mir. Wirklich einfach erstmal raus. Und dann kann man was Schönes draus machen.
Ich glaub, ich bin da anders. Also ich hatte immer, dann kam an so ein Punkt, also ich habe dann erstmal geschrieben, wollte aber schon, dass das irgendwie so grob, also wirklich eigentlich schon relativ in der Form ist, wie ich es auch haben will. Also ich bin da dann irgendwie auch sehr perfektionistisch. Und wenn ich dann aber an so ein Dead End gestoßen bin, wo ich dachte, okay, keine Ahnung, ich sitze jetzt seit einer halben Stunde hier, habe kein Wort geschrieben und bin super frustriert, habe ich halt immer so eckige Klammern gemacht und immer geschrieben, hier geht es noch weiter, halt, damit die
Ja, das mache ich
Lektorin
auch.
weiß, okay, hier muss ich noch mal was nachfragen oder so. Und das war immer ganz cool, weil wir dann in den Austausch gekommen sind. Sie meinte, als ich das Kapitel gelesen habe, habe ich an das und das gedacht. Vielleicht wäre das ja irgendwie ein guter Impuls, um weiterzuschreiben und so. Aber am Ende hat mich das total gefickt irgendwie, weil am Ende waren halt überall diese eckigen Klammern. Ich habe dann immer mal an so einer eckigen Klammer wieder weitergeschrieben und so, aber es waren dann ganz am Ende noch relativ viele drin. Ich hatte zwar auch noch ein bisschen Zeit, aber ich habe mir halt selber ultra viel Stress gemacht mit der Abgabe. Und ich habe wirklich da gesessen mit so richtig Herzklopfen und dachte so, Scheiße, du musst jetzt hier irgendwas schreiben, was du jetzt gerade in dem Moment fucking langweilig findest. Weil das ist ja das Geile am Anfang eigentlich, ne? Dass man kann erstmal alles runterschreiben, was man eh geil findet. Und gerade wenn man kapitelbasiert schreibt und nicht irgendwie chronologisch oder so, kannst du ja erstmal alle Kapitel runterschreiben, die du cool findest. Und dann kommt aber am Ende dann trotzdem das, wo man jetzt nicht so mega Bock drauf hat. Oder ich habe ganz viele so Infoboxen oder Infokästen im Buch, weil ich einfach finde, manche Wörter muss man noch mal erklären, aber nicht für jeden und so kann jeder sich irgendwie das rausziehen, was er möchte. Ich hatte aber dann nur teilweise Bock, habe die dann erstmal nur halb geschrieben und dachte, hier kommt dann halt noch irgendwas. Dann habe ich aber vergessen, was da noch kommen sollte. Dann habe ich es irgendwie, also es war super kuddelmuddelig hinterher und deswegen war ich super froh, dass da halt quasi Leute schon direkt mit beteiligt waren, die das sortiert haben. Weil das kann ich mir bei dir immer so schwer vorstellen. Aber du bist auch so ein ordentlicher
Aber ich
Mensch,
war ja auch
ne?
noch nicht an dem Punkt. Also ich meine, ich kann jetzt erzählen, was ich möchte. Im Prinzip, mein Buch ist ja noch nicht fertig. Deins ist ja fertig. An dem Punkt, ich schreibe jetzt mal hier weiter, wo ich vorhin das Gefühl hatte, oder wo ich vor 5 Wochen das Gefühl hatte, ich finde es langweilig. Da war ich ja noch gar nicht. Aktuell ist mein Buch halt so ein bisschen wie ich aufräume. Ich werfe alle Sachen in die Mitte des Zimmers und guck dann, wie der Wind mich trägt und worauf ich am meisten Lust habe und räume dann das weg und dann das. Ich mache alles so ein bisschen. Ich mache es ja kein bisschen chronologisch. Hier kommt dann ein kleiner I-Punkt hin und da wird noch ein Pinselstrich gesetzt. So schreibe ich ja aktuell noch. Und deswegen, vielleicht kommt die harte Phase auch noch. Ich hatte das ja mit meinem ersten Buch nicht, ne? In meinem ersten Buch standen die Texte. Und ich bin ja gut darin, kurze Texte zu schreiben. Ist ja sehr ADHS-freundlich.
Fühle ich.
Ich habe ja im Endeffekt noch nie ein Buch beendet. Deswegen, vielleicht kommt ja auch der Punkt noch, dass ich sage, boah, ich hasse alles, ich habe keinen Bock mehr. Es ist ja jetzt schon ein bisschen dieses Literatursichten, das ist ja schon, wo ich denke, so, das nervt mich eigentlich unendlich, das will ich gar nicht machen. Mache ich aber natürlich, um ja auch diese Exkurse, Infokästen, was auch immer, was ich dann. Nee, Infokasten ist es nicht. Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen weniger Sachbuch als bei dir. Ein bisschen weniger Erklärungsbuch als bei dir. Ladidadida, worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Vielleicht kommt auch noch der Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß es nicht. Aber aktuell, ich romantisiere mir das halt auch ein bisschen. Ne? Ich gehe dann auch ins Café und bestelle mir dann schön Latte Macchiato und fühle mich wie Carrie Bradshaw und denke, ah, guck mal, ich tipse jetzt hier irgendwie so ein bisschen was. Ich mache mir halt auch so eine Atmosphäre. Ich genieße meine eigene Rolle beim Schreiben richtig krass. Und es ist tatsächlich auch oft so, dass ich mich freue zu schreiben, weil ich so wenig Zeit habe und dann denke, geil, jetzt kann ich endlich mal wieder schreiben. Also ich mache mir das so künstlich zum Treat yourself
Boah,
sozusagen.
ich dachte halt, ich wäre so, als ich angefangen habe. Ich glaube, angefangen hat es dann, als ich wirklich den Verlag dann auch hatte, weil davor schreibt man mir so Leseproben und guckt erstmal so ein bisschen, in welche Richtung kann das gehen und so. Als ich dann den Verlag hatte, dachte ich, geil, jetzt habe ich so und so viele Monate Zeit. Also ich glaube, bei mir waren es dann auch nur, ja, ich habe ein knappes halbes Jahr wirklich am Fließtext dann geschrieben und hatte da aber schon ein groben Inhaltsverzeichnis und so. Und ich dachte halt, geil, ich werde mir so eine Hütte im Wald mieten und ich werde immer ins Café gehen und ich werde das so richtig geil machen. Und das war ja auch im Winter und da habe ich dann gedacht, ich mache mir dann so Kerzen an und ich habe mir so voll viele Sachen gekauft, auch so einen Tisch, womit ich dann quasi so am Sofa arbeiten kann und habe dann gedacht, auch voll schön irgendwie, dann kann ich auch mal mit den Hunden irgendwie unten sitzen und so. Ich schwöre dir, dieses halbe Jahr war einfach so Gollum-like, einfach so richtig mit fettigen Haaren, wie man sich das halt so vorstellt. Komplett irgendwie so ein abgestandenes Wasser nebendran und dann so, ich schreibe jetzt und so. Also es war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte unter Schreiben. Also, und ich glaube auch so, mein Rücken hat noch nie so sehr gelitten wie während der Phase, als ich das Buch geschrieben habe. Weil ich halt irgendwie immer dachte, nee, das wird alles total cool und du wirst dich so fühlen wie eine Autorin und so. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gefühlt wie eine Autorin, sondern einfach wie eine Person, die da sitzt und irgendwie nicht weiß, was sie tut.
Aber warum fandest du es so anstrengend?
Das Schreiben an sich.
Ja.
Also ich habe ja eigentlich jeden Tag geschrieben und eigentlich auch immer 4 Stunden und ich wusste, dass ich an den allermeisten Tagen danach nichts Intellektuelles mehr machen kann. Also kopfmäßig war es für mich sau anstrengend,
Ja,
was ja
das
überhaupt nicht
verstehe ich.
schlimm war, weil in dem Moment war es halt irgendwie mein Job, das zu machen. Das heißt, wenn ich dann einfach wusste, ich schreibe jetzt 4, 5 Stunden, manchmal auch länger, manchmal viel kürzer, dann weiß ich auch, ich muss danach vielleicht nicht mehr unbedingt irgendwie noch was auswendig lernen oder einkaufen gehen oder irgendwas, was irgendwie Kapazitäten fordert. Aber so mental war ich danach leer. Also ich habe wirklich alles, was ich hatte, in dieses Buch reingeschrieben, so an Kopfkapazitäten, und war danach dann wirklich den kompletten Tag leer. Und ich glaube, dass alles, was darüber hinausgekommen wäre, also sich das irgendwie romantisieren oder so, für mich wahrscheinlich einfach zu anstrengend gewesen wäre. Oder? Also ich weiß es nicht. Wie ist das bei dir?
Ich.
Also wie fühlst du dich nach dem Schreiben, nach so einer langen Session?
Also bei mir ist es auch so, dass ich nicht schreiben kann, wenn ich schon irgendwie auch nur annähernd was davor gemacht habe oder annähernd mental müde bin oder so. Ich kann auch morgens richtig gut schreiben. Was doof ist, weil ich mache ja viermal die Woche Sport und es kollidiert ja immer miteinander, weil beides irgendwie super viele mentale Kapazitäten fordert. Deswegen schreibe ich ja immer mittwochs mein Buch und samstags schreibe ich meine Kolumne, wo ich halt keinen Sport habe. Und es kommt ein bisschen drauf an. Also manchmal schreibe ich meine Kolumne und fühle mich danach wie leergefegt in meinem Kopf und bin wirklich fix und fertig und schaffe gar nichts mehr. Und das sind dann, weiß ich nicht, so 8 Seiten oder sowas, die ich geschrieben habe. Und dafür habe ich einen ganzen Tag gebraucht. Aber es kommt auch so ein bisschen aufs Thema drauf an. Und ich finde, bei meinem Buch ist es halt so, ich klinge immer so ein bisschen egozentrisch, aber ich finde es einfach richtig geil, darüber zu reden, weil ich einfach Spaß dran habe, über mich selber zu reden. Es ist für mich ein kompletter Unterschied, ob ich eine Kolumne, eine Doktorarbeit oder fast wie eine Art Tagebuch schreibe. Also das ist ja was ganz, ganz anderes.
Also ich finde, es gibt wenig Dinge, die egozentrischer sind, als ein Buch zu schreiben. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil die Leute
Ja.
kaufen ja letztendlich mein Buch nicht, weil da vorne drauf steht Doktor, 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 Experte Lisa Vogel, sondern da steht halt irgendwie drauf, hier, das ist jetzt ein Buch über ADHS, mach damit, was du willst. Und also das geht einfach um mich und in deinem Buch geht es um dich und irgendwie um diese ganze Bewegung und so. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, darüber reden zu wollen, dass man das, wie viel Löffel und mentale Kapazitäten das einfach kostet. Das wäre ja komisch, wenn du nicht drüber reden wollen würdest, wenn das so dein ganzer Tagesinhalt ist. Aber was ich dich, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, aber es kommt vielleicht auch so ein bisschen deep rüber. Aber warum möchtest du Bücher schreiben?
Ich kann es genau, also es war jetzt keine rationale Entscheidung, sondern ich habe einfach als Kind angefangen zu lesen, ohne Ende, und zwar eigentlich meine Spezialinteresse klingt immer zu krass, weil Spezialinteresse klingt immer so danach, als ob man in irgendwelchen Archiven sitzt, in irgendwelche staubigen Bücher und irgendwelche freakigen Infos sammelt. So war es halt nicht, aber ich habe einfach gelesen ohne Ende. Und für mich war das irgendwie so der logische Schritt, dass wenn ich Lesen so geil finde, dass ich dann auch schreiben würde. Also das war irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht wie jemand, der gerne auf Konzerte geht und nee, keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die ja gerne auf Konzerte gehen und trotzdem keine Geige spielen. Aber irgendwie einfach dieses, ich dachte halt, wenn ich das so geil finde, dann will ich das halt auch selber machen. Und ich glaube, dadurch, dass ich so viel gelesen habe, hatte ich auch immer so ein Händchen für Deutsch und war dann immer ganz gut in Grammatik und ich war immer ganz gut in Diktaten und dann war ich später auch irgendwie ganz gut im Klausuren und Geschichten erzählen und irgendwie war das immer ein Ding, dass ich dachte, ja, schreiben. Schreiben ist das, was ich möchte. Also früher dachte ich halt, dass ich Romane schreiben würde. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht gar nicht so ein Talent für Romane habe, weil, keine Ahnung, ich glaube, dass mein Talent eher darin liegt, genau das zu machen, was ich jetzt gerade mache. Also Sachbücher schreiben, Dinge beschreiben, Gefühle beschreiben. Und ich glaube, ich habe gar nicht so die Fantasie für Romane. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, wenn ich einen Roman schreiben würde, dann wäre es eine schlechte Kopie aus 10 verschiedenen Büchern, die ich geil finde und ich werde richtig wütend am Ende würde denken, was ist das für eine Scheiße?
Fühle ich.
Und genau, deswegen war irgendwie für mich immer klar, dass ich Schreiben liebe und ich habe irgendwie als Kind immer irgendwelche Geschichten angefangen, nicht zu Ende geschrieben. Also ich habe immer Bücher angefangen, die ich nicht beendet habe. 2 Seiten oder so. Habe aber irgendwann gemerkt, Kurzgeschichten liegen mir. Kurzgeschichten kann ich beenden, weil die brauchen halt nicht so lange und das mochte ich gerne. Ich hatte auch manchmal so humoristische Kurzgeschichten geschrieben oder über irgendwelche Sachen, die mir passiert sind, die habe ich dann einfach als Geschichte aufgeschrieben oder manchmal auch so Sachen, über die ich mich geärgert habe, so in der Schule oder so, habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, humoristisch verarbeitet und ja, irgendwie war das immer so mein Ding und ich hatte ja schon in unserer Influencerin-Folge Werbung, Bonusfolge auf Steady. Da habe ich ja schon erzählt, dass ich, oh Gott, Faden verloren. Was habe ich da erzählt? Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe mitten im Satz meinen Gedanken verloren.
Davor ging es um Geschichten schreiben, Kurzgeschichten schreiben.
Kurzgeschichten schreiben.
Kurze Texte Ach so, schreiben.
Ich weiß wieder, dass ich ja sozusagen immer dachte, dass ich Autorin werden möchte, aber nicht dachte, dass das irgendwie möglich ist. Also ich dachte, das ist so, wie wenn ich mir wünschen würde, dass ich irgendwie Schauspielerin oder Sängerin werde, halt irgendwie so albern. Und dass ich dann aber aus Versehen geworden bin, via Instagram. Hm. Also als hätte sich diese Leidenschaft einfach so ihren Weg gesucht. Und genau, was war eigentlich deine Frage? Warum ich ein Buch schreiben wollte? Weil ich Schreiben einfach mega geil finde. Ich liebe Wörter, ich liebe Metaphern, ich liebe es, irgendwie witzige Formulierungen zu finden. Und mir hilft Schreiben auch total beim Denken. Also ganz oft ist es so, dass ich zum Beispiel, bevor ich einen Text schreibe, so ein grobes Gefühl habe zu einem Thema. Und beim Aufschreiben dann merke, wie sich das analytisch in meinem Kopf entfaltet und ich rational erklären kann, was ich vorher nur gefühlt habe. Und das finde ich mega geil. Also klar, beim Thema Neurodivergenz ist es super therapeutisch, aber auch so bei politischen Themen denke ich manchmal beim Schreiben so, ha, ja, genau das ist es. Und das finde ich irgendwie total, ja, also es ist so meine Ausdrucksform. Ich kann mich am allerbesten schriftlich ausdrücken.
Ja. Ich finde das voll spannend, weil du gerade was gesagt hast, was sofort bei mir eine Emotion ausgelöst hat. Nämlich dieses, dass du, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber ich kann die Emotion kurz erklären. Dass du quasi, du fängst an und dabei formt sich dann irgendwie so deine Meinung oder der Gedanke dazu oder so. Mhm. Und ich habe das am Anfang nicht gewusst, dass das bei mir so ist, als ich angefangen habe, ein Buch zu schreiben. Und habe dann aber relativ schnell nach der Leseprobe dann gemerkt, okay, irgendwie, ich brauche ein Gefühl, also ich brauche ein Anfangsgefühl, um zu schreiben. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, das klingt jetzt super doof, dass dieses Anfangsgefühl muss Wut sein oder so ein bisschen angepisst halt. Und deswegen ist mein Buch, ich habe dann, als ich den Verlag hatte, habe ich dann gesagt, passt auf, können wir das vielleicht so machen, dass wir grobe Überkapitel machen. Also ich schreibe anhand von 5 großen Vorurteilen, die Leute über ADHS haben. Das heißt, ich bin nie mit einer leeren Seite gestartet, sondern immer mit Wut, weil ich dieses große Vorurteil oben stehen hatte und dann quasi versucht habe, gegen dieses Vorurteil zu argumentieren und versucht habe, eben zu erklären, was alles dazugehört und dann halt diese Unterkapitel zu machen. Aber so grundsätzlich muss ein gewisser Antrieb ist halt, ich hasse es, dass es diese Vorurteile gibt und deswegen muss ich mich in diese Emotion reinversetzen. Und es hat hervorragend funktioniert, das anhand von diesen schrecklichen Dingen zu machen. Du hast gerade
total
so gemacht.
Ja, voll. Also Wut war mein Motivator, warum ich überhaupt mit den feministischen Texten angefangen habe. Also das war immer, dass ich irgendwas gehört habe, was mich komplett zum Ausrasten gebracht hat. Und ich dachte, okay, ich muss jetzt erklären, warum das Blödsinn ist. Weil ich finde, sowohl bei feministischen Themen, aber als auch bei dem Thema ADHS, also es geht ja immer irgendwie ums Thema eigentlich diskriminiert werden, zu einer Minderheit gehören, sich Gehör verschaffen wollen, über die eigenen Belange reden wollen. Also für mich ist das irgendwie nicht das gleiche Thema, aber so aus dem Gefühl heraus ist es sehr ähnlich. Und ich dachte immer, okay, da ist jetzt irgendeine doofe Person, die sagt ein Stichwort und dieses Stichwort ist kongruent mit einer gesellschaftlichen Meinung, die ich total beschissen finde, aber die Person kann das in einem Satz ausdrücken und alle nicken und ich müsste, um das zu entkräften, 14 Sätze sagen. Und das hat mich so wütend gemacht, keine Ahnung, welchen Kommentarspalten oder so, da dachte ich mir so, ich kann doch jetzt nicht den Feminismus komplett erklären oder vielleicht kennst du das auch im Gespräch mit Menschen, also dass ein Mensch sagt, ja, ist doch eine Modediagnose.
Ja.
Hör mir bitte ganz kurz eine Stunde lang zu und dann kann ich dir erklären, dass es keine ist. Und so ging es mir halt immer. Und dann dachte ich, ja, okay, dann erkläre ich es halt in 14 Sätzen oder 40 Sätzen. Mhm. Und das klappt bei mir halt auch wunderbar. Also Emotion ist ein sehr, sehr großer Motivator, um für mich umzuschreiben. Wut sowieso. Aber auch so das Gefühl von Ungerechtigkeit, vielleicht auch Trauer so ein bisschen. Und ich fange Texte auch oft so an mit einem Stichwort oder einem Satz. Ist es nicht eigentlich so, dass, I don't know. Gibt es überhaupt neurotypische Menschen, habe ich letztens so in meinem Kopf gehabt irgendwie. Das war so mein Gedanke, weil ich irgendwie so mich so zugeballert gefühlt habe mit, also auf eine positive Art und Weise, mit nur neurodivergenten Menschen, was natürlich an meiner Bubble liegt und am Internet liegt und Social Media liegt. Und ich dachte so, gibt es echt neurotypische Menschen? Alle erkennen sich in meinen Texten wieder. Alle sagen, vielleicht habe ich ja auch ADHS. Ja, ich kenne hier und da. Und dann habe ich einfach nur diese Frage genommen und dann meinen ganzen Text daraus ausgebreitet irgendwie.
Ja, und das finde ich, macht halt richtig Bock am Schreiben, dass du quasi... Ich bin ja auch so jemand, ne? Wenn mir jemand sagt, so, ja, ist eine Modediagnose, oder kannst du dich nicht dieses eine Mal zusammenreißen oder so, dass ich dann halt so denke, nee, aber ich kann dir nicht sagen, warum jetzt gerade, weil ich dich hasse und weil ich dann auch total, ja, aber ich bin halt auch so in solchen, wenn mich das wirklich jemand damit konfrontiert, bin ich super sprachlos erstmal und bin so, was? Und mir hat das halt voll geholfen, dann auch mich quasi daran entlang zu hangeln und zu sagen, bam, 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 nein, ist nicht so. Und ich hatte dann halt währenddessen auch so diesen übergeordneten Sinn dahinter, zu sagen, ich gebe ja vielleicht damit auch Leuten eine Stimme, die diese ganzen Informationen nicht haben, ne? Die dann das Buch lesen und sich denken, boah, wenn das nächste Mal jemand zu mir sagt, kannst du dich nicht einfach mal zusammenreißen, dann weiß ich ja, dass Lisa dazu diesen und jenen und diesen und was weiß ich für Punkte angebracht hat. Und vielleicht kann ich mir davon einen raussuchen und dann sagen,
ja,
hier, Mittelfinger gibt's nicht.
Total, und mein Learning war auch total, also sagen wir, du kriegst jetzt von irgendwoher, sagen wir, es ist jemand, der dich kennt oder es steht im Internet oder irgendwoher kriegst du eine Aussage, die dich richtig wütend macht, ne? Da ist ja erstmal das erste Bedürfnis, zu dieser Person hinzugehen und der zu sagen, warum sie Unrecht hat oder warum sie kacke ist, warum sie diskriminiert ist, was auch immer. Und das einfach umzuleiten und sich einfach nur zu sagen, okay, ich habe das Bedürfnis, was dagegen zu sagen, aber ich glaube, es ist gar nicht gut, es zu dieser Person zu sagen, weil dann komme ich in eine dumme Diskussion und das wird alles total blöd und danach fühle ich mich beschissen. Ich kann die Person sowieso nicht überzeugen. Aber diese Erwiderung, die kann ich ja trotzdem schreiben. Und die kann ich ja vielleicht sogar noch irgendwie ausschmücken und nochmal mehr Informationen dazu geben. Und diese Erwiderung nehme ich einfach und die stelle ich den Leuten zur Verfügung, die auch zu schätzen wissen. Die damit was anfangen können, die vielleicht diese Erwiderung einfach so als Werkzeug nutzen können, weil die Erwiderung, die wollen ja vielleicht viele Leute geben oder haben oder wissen nicht genau, was sie sagen können. Und dann stellt man das einfach nur denen zur Verfügung, die es auch haben möchten und nicht denen, die es eigentlich gar nicht verdient haben und wahrscheinlich nicht mal lesen werden.
Ja, aber ich bin auch deswegen so ein bisschen froh, dass mein Buch so quasi um die Weihnachtszeit rauskommt, weil ich halt immer so im Hinterkopf habe, wie man so Tante Gertrude, die immer sagt, ADHS gibt's nicht, so heißt übrigens ein Kapitel in meinem Buch, dann, dass man dann quasi Tante Gertrude das Buch schenkt und sagt, hey, keine Ahnung, lies halt einfach mal durch, du kannst auch einfach nur über die Kästen skippen oder kannst halt einfach irgendwie dir nur das Kapitel durchlesen, worauf du Bock hast und so. Ich hoffe, dass Leute das machen und ich dann Rückmeldung bekomme von Leuten, die sagen, hey, irgendwie hat meine Tante es jetzt doch geblickt oder so. Oder sie ist ein hoffnungsloser Fall, I don't know. Aber das hat ja auch irgendwie sowas damit zu tun, ne? Dass man Worte findet, wofür andere vielleicht gerade keine gefunden haben oder keine finden können. Oder
Voll.
keine Ahnung, wenn man es bei seinem Arbeitgeber auslegt und gar nicht sagt, von wem es ist, sondern einfach hier, guckt euch das irgendwie alle an oder so. Finde ich einen
Ja, das
voll
ist ja
schönen
dann auch viel
Gedanken.
unemotionaler, als wenn du mit jemandem in eine Diskussion gehst. Also wenn ich, also mir haben zum Beispiel schon öfter Leute gesagt, ja, ich habe deinen Text einfach mal Person XY geschickt, mit der ich schon ganz oft darüber diskutiert habe, aber vielleicht ist das auch diese, vielleicht ist auch die Diskussionskultur, die wir insgesamt haben, teilweise einfach sehr schwierig und super emotional, weil natürlich Leute irgendwie das persönlich nehmen, zu Recht, wenn man ADHS hat, natürlich nimmt man es persönlich. Und dann ist für irgendwie diese Form, einfach so ein Medium zu erschaffen, was jeder nehmen kann oder wieder weglegen kann, so viel angenehmer für alle Beteiligten. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn man selber so doofe Vorurteile hat, dass es angenehmer ist, so ein Buch zu lesen, als wenn jemand irgendwie wutentbrannt vor einem steht und sagt, du blöde, diskriminierende Kuh, jetzt hör mir mal zu.
Ja, voll. Andere Frage, hast du mit Imposter-Syndrom zu tun beim Schreiben? Also hast du das Gefühl, wieso sollte ich jetzt ausgerechnet über dieses Thema schreiben? Wen interessiert das? Es wird bestimmt eh niemand kaufen.
Nein, beim Schreiben nicht. Was ich gerade krass finde, aber nein, ich habe kein Imposter-Syndrom beim Schreiben und ich glaube, das liegt daran, dass ich in der wunderbaren Lage bin, schon so unendlich viel positives Feedback bekommen zu haben, was ich ja dann einfach nutzen, also mein Buch fußt ja auf dieser ganzen Reichweite, die ich mir schon erarbeitet habe. Wenn ich jetzt einfach ein Buch schreiben würde, noch nie hätte irgendjemand mich gelesen, ne? Noch nie hätte jemand eigentlich mal geguckt, ob ich eigentlich schreiben kann, dann hätte ich wirklich panische Angst, mein Buch zu veröffentlichen. Ne? Aber so denke ich mir, das ist ja alles irgendwie vertrautes Terrain. Mein Buch wird total ähnlich meinen Texten sein. Es geht alles in die gleiche Richtung. Manche Formulierungen sind sogar eins zu eins die gleichen. Die Leute, die das kaufen, kennen mich wahrscheinlich schon und kaufen es, weil sie meine Texte schon mögen. Es ist ja fast ein Heimspiel für mich. Ich habe ein Imposter-Syndrom bei wirklich vielen Dingen. Aber bei dem Buch denke ich mir, nee, ich glaube, ich kann schon genau das, was Leute gut finden werden. Ich glaube, ich bin da schon ganz gut drin.
Krass.
Hast du ein
Oh, ich.
Imposter-Syndrom, Lisa?
Beim Schreiben nicht und auch so die Male, wo ich mein Buch selber durchgelesen habe, das war so lustig, weil ich das gelesen habe und mir dachte so, hä, voll die geile Formulierung, sollte ich mal nutzen und dann so, oh, ist ja von mir. Also ich war selber tatsächlich teilweise überrascht, was für clevere Sachen ich geschrieben habe. Aber jetzt, wo es so auf die Veröffentlichung zugeht, ich habe dann auch nochmal den Fehler gemacht und habe, nachdem ich gedroppt habe, dass ich ein Buch geschrieben habe, habe ich es nochmal gelesen und zwar mit dem Auge, wie richtig kritische Arschlochmenschen das lesen würden. Und hab dann auch meine Agentin angerufen. Ich so, ich weiß nicht, irgendwie stehen, weiß nicht, vielleicht stehen da Sachen drin, die nicht so cool sind oder so. Weil du ja, irgendwie trittst du ja immer irgendwem auf die Füße, gerade bei solchen super persönlichen Themen gefühlt. Und ich habe es dann quasi nochmal gelesen und habe mir gedacht, ach du Scheiße. Aber eigentlich ist es gar nicht ach du Scheiße. Also ich habe auch mit mehreren Leuten danach nochmal drüber gesprochen. Aber es ist halt dieses Gefühl von, das werden in ein paar Wochen wirklich viele Leute, hoffentlich, vielleicht auch niemand. Das ist ja halt das zweite Imposter-Syndrom ist ja dieses Jahr, vielleicht kauft es ja keiner. Aber das Gefühl von, ich blase hier irgendwie was in die wirklich breite Öffentlichkeit. Und das wird dann irgendwie irgendwo liegen in der Buchhandlung oder das wird dann irgendwie auf Amazon angezeigt oder so. macht mir wahnsinnige Angst. Also, weil ich einfach das Gefühl
Das kann ich
habe,
verstehen.
ich werde halt auch niemals Rezensionen lesen. Das habe ich mir fest und steif geschworen, dass ich niemals in Amazon-Rezensionen oder so reingucken
Nee,
werde.
glaube
Außer
ich
sie
auch nicht
sind
mehr.
durchgehend 5 Sterne dann vielleicht. Aber sobald da irgendwie jemand auch nur schreibt, irgendwie, ja, irgendwie war die Schrift zu klein oder so, würde ich halt sofort einen Meltdown bekommen, wäre sofort, okay, ciao, das war's, meine Karriere ist vorbei, ich werde ziemlich aus der Öffentlichkeit zurück oder so.
Ja.
Also ich bin super empfindlich und ich habe wahnsinnige Angst tatsächlich. Also ich habe auch das Gefühl, warum schreibe ich eigentlich ein Buch? So, obwohl ich schon
Ja.
andererseits finde, dass mein Content relativ originell ist auf Instagram, beziehungsweise dass es einfach sehr Lisa ist und dass vielleicht die Welt mehr Lisa braucht oder so. Aber das Gefühl, das in ein Buch zu verpacken, macht mir, keine Ahnung, macht mir scheiß Angst. Weil das ist sowas super Offizielles, weißt du? Also irgendwie so ein Buch, wenn ich in einem Text jetzt komplette Rotze schreiben würde, auf Instagram, würde das hochladen, das wäre richtig kacke. Aber wie du schon sagst, ist halt mit einem Klick gelöscht und in den meisten Fällen ist es dann auch irgendwann aus den Köpfen gelöscht. Aber ich habe jetzt schon Angst, zum Beispiel die Bild-Zeitung über mein Buch schreiben wird, wie schrecklich das ist und was für schreckliche Schrecklichkeiten ich da verbreite. Was halt gar
Ja.
nicht stimmt, aber es ist halt irgendwie so dieses Gefühl von, was ist, wenn es jemand hasst? Also, ja.
Ich hab mal gehört, ich glaube, ich habe in einem TikTok oder so, keine Ahnung, wo ich ja sowieso alle meine Lebensweisheiten inzwischen hernehme. Rezensionen sind nicht für die Autorinnen gemacht. Und das stimmt halt einfach. Und ich glaube, dass dieser Spruch sowohl für die Rezension Schreibenden, Lesenden als auch für die AutorInnen gilt und für alle besser ist. Rezensionen werden geschrieben für andere LeserInnen. Da steht dann drin, was du von dem Buch erwarten kannst, für wen es zu empfehlen ist und so weiter. Und da steht dann auch vielleicht einfach drin, es ist beschissen. Und ich finde, das ist total legitim. Das ist dann deren Safe Space, die dein Buch gelesen haben. Aber ich persönlich würde als Autorin meine eigenen Rezensionen vermeiden und nicht lesen. Und ich gucke dann drauf, okay, verkauft sich das Buch und kriege ich vielleicht ein paar nette Nachrichten oder so. Darauf würde ich achten. Rezensionen würde ich mir nicht angucken. Aber es ist so, ich denke mir halt einerseits, ich bin viel zu sensibel und zu empfindlich dafür. Ne? Ich weiß, da könnte jetzt eine 5-Sterne-Rezension stehen, und dann würde aber eine Person sagen, so wie ich manchmal irgendwie Nachrichten zu meinem Buch kriege, ey, voll toll und so, aber ne, also ein Korrektorat und so wäre schon gut gewesen am Ende. Und ich denke so, fuck my life, ey, wie konnte ich sowas rausbringen? Wie peinlich bin ich eigentlich? Obwohl die Person mir gesagt hat, wie geil ich denke und schreibe. Deswegen, ja, ich glaube einfach, mir hilft es am meisten, wenn ich mir sowas nicht angucke, alles, was irgendwie gegen mich sprechen könnte. Was ich gerade noch sagen wollte, ich habe eben noch mal, während du geredet hast, habe ich noch mal über was nachgedacht. Klar, warum soll ich
Klar,
dir auch zuhören?
wie immer halt.
Hör ich doch dann beim Schneiden, was du erzählt hast. Nee, genau, ich habe noch mal über das Thema Imposter-Syndrom nachgedacht, weil ich gerade irgendwie so voll selbstverständlich gesagt habe, ja, aber ich habe ja in voll vielen anderen Bereichen Imposter-Syndrom. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Imposter-Syndrom habe, oder zumindest habe ich es nicht mehr, weil ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass ich Sachen nicht kann. Ich bin immer nur davon überzeugt, dass Leute nicht sehen, wie toll ich bin. Ich bin überzeugt davon, dass Leute mich kacke finden, dass sie meine Texte doof finden oder dass, also nicht alle, aber dass es auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute gibt, die mich total kacke finden. Aber ich denke nicht selber, dass ich kacke bin. Es ist nicht so, dass ich sage, ich bin irgendwie eine Betrügerin oder ich kann eigentlich nichts. Das denke ich eigentlich gar nicht. Also ich finde eigentlich schon alles gut, was ich mache. Und was ich finde, was mir super doll geholfen hat beim Imposter-Syndrom ist, einfach immer zu denken, egal was ich mache, ob ich jetzt ein Buch schreibe oder, weiß ich nicht, meinen Führerschein mache, was zum Beispiel was ist, wovor ich riesengroße Angst habe. Ich denke immer, es gibt so viele Leute, die sind viel hohler als ich und die machen das auch. Es gibt Menschen, die sind in Positionen, wo sie Millionen verdienen und die sind komplett inkompetent, dumm, die können gar nichts. Und das hilft mir irgendwie richtig doll. Ich weiß, dass es so viele Menschen gibt, die so schlechte Bücher geschrieben haben. Natürlich auch Menschen, die fantastische, viel bessere Bücher geschrieben haben als ich, Leute, die tausendmal besser schreiben können. Aber es ist auch okay, Mittelfeld zu sein. Ist völlig in Ordnung.
Und ich glaube, das ist das Problem, dass mein Anspruch halt ist, dass es das beste Buch ist, was es jemals gegeben hat. Am besten Amazon-Bestseller, Spiegel-Bestseller, alles. Oder halt gar
Ja.
nicht. Also ich wünsche mir, dass es entweder so richtig durch die Decke geht oder es niemand liest, damit niemand
Echt?
weiß, wie schrecklich es ist. Wie gesagt, ich liebe mein Buch. Aber es ist halt irgendwie, es ist so, so precious. Es ist so mein Schatz. Den möchte ich entweder bei mir behalten oder dass alle es lesen und sagen, wow, das hat mein Leben verändert. Und dazwischen darf es aber nichts geben irgendwie, weil alles dazwischen ist mir zu, ist, wird dem irgendwie nicht gerecht, weißt du? Also ganz schräg. Also
Lisa,
die
ja, ich habe
Emotionen,
dein Buch
die.
gelesen und es war echt nett. Es war süß.
War ganz gut für den Nachmittag.
Ja,
Ah!
Flughafenlektüre.
Horror. Horror. Aber selbst das wäre ja gut. Also keine Ahnung, selbst dann hat die Person das Buch ja irgendwie gekauft oder nimmt sich da vielleicht irgendwie was mit oder so. Aber ich habe, das Ding ist im Moment, die emotionale Achterbahn, die ich durchmache, was das Buch angeht, ich war bis vor ein paar Wochen noch total emotionslos dem gegenüber. Ich habe dann einfach meine Arbeit gemacht. Ich habe dann das gemacht, wo Leute gesagt haben, kannst du das mal eben machen? Und das habe ich irgendwie gemacht und habe halt gedacht, naja, ich hatte nicht die Weitsicht zu denken, das ist das, was mal veröffentlicht wird irgendwie. Irgendwie hatte ich, glaube ich, so das Gefühl, ich schreibe das jetzt und irgendwann kurz bevor es kommt, macht jemand so ein großes, rotes X da durch und sagt, mach nochmal neu. So als wäre das jetzt gerade nicht das, was jetzt wirklich.
Zumindest nur ein Testlauf.
Genau, das ist jetzt irgendwie, wir machen das jetzt einfach alle mal, wir beschäftigen mal alle Lisa mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann schreibt es halt ein Ghostwriter neu oder so. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, weil mir das, emotional habe ich das überhaupt nicht gefühlt, dass das irgendwie mal kommt und jetzt, wo es real wird und ich das Cover abnehmen musste und halt jetzt alles in Druck gegangen ist. Und so, jetzt ist es in Druck gegangen. Als ich die Nachricht bekommen habe, dass es in Druck gegangen ist, hatte ich Schweißausbrüche den ganzen Tag und war so, stell mal vor, da steht irgendwas drin, was du nicht willst. Es kostet arsch viel Geld, ein Buch. Das hat meine Agentin mir vorher auch gesagt, die so, ja, guckt es gut vorher an und so, weil wenn man jetzt dann den Druck anhalten müsste, um noch was zu ändern, das wäre richtig scheiße. Und ich so, nee, nee, kein Problem. Und dann so, ja, das Buch ist heute in Druck gegangen. Ich so, ah, oh mein Gott, ich muss noch mal reingucken. Ist bestimmt richtig schlimm. Also so ganz
Weißt du, wie viele
komisch.
Exemplare gedruckt werden?
Ja, 5.000 ist die erste Auflage. Und dann wird ja quasi, wenn die abverkauft sind, wieder nachgedruckt. Was hoffentlich
Ja.
schnell passiert, wenn ihr das
Ich
alle
wollte gerade sagen, also
bestellt.
ihr wisst Bescheid, ne? Wenn jetzt alle kaufen und dann auch noch für ihre Großeltern, dann müsste das Buch eigentlich sehr schnell ausverkauft sein. Also nicht ausverkauft. Die erste Auflage müsste ausverkauft sein.
Ja, ausverkauft wollen wir ja
Ja.
nicht, aber genau, also ja, man kann es also tatsächlich jetzt, wo ihr die Folge hört, kann man es schon vorbestellen und das könnt ihr auch gerne schon machen. Das würde mir sehr helfen, um tatsächlich muss man sagen, um hoch gerankt zu werden auf Amazon und auf der Spiegelliste. Auch wenn ich noch nicht drüber nachdenken will, da drauf zu landen, weil auch das gibt mir gerade so einen halben Herzinfarkt, darüber nachzudenken, dass das so wäre. Aber genau, wenn euch das Buch interessiert, dann könnt ihr das jetzt schon vorbestellen. Der Link ist in der
In den Shownotes.
in den Shownotes, genau.
Genau, der war letztes Mal schon drin und diesmal packen wir ihn auch wieder rein, auf jeden Fall. Also bestellt, wenn ihr noch überlegt, nee, nicht wenn ihr noch überlegt, wenn ihr das Buch haben wollt, dann bestellt es jetzt schon, weil dann sagt Amazon, okay, das ist anscheinend sehr beliebt, das können wir jetzt noch mehr anzeigen und bewerben oder ich weiß nicht genau, was dann passiert.
Tatsächlich ist es so. Ich wusste das auch vorher gar nicht. Aber Amazon ist, man muss sagen, es ist ein bisschen scheiße eigentlich, dass man so sehr auf Amazon gehen muss. Aber das ist tatsächlich so, dass Amazon mit der wichtigste Indikator ist. Gerade am Anfang, weil die über Klicks, also über die Link-Klicks gucken, wie viel wird nach dem Buch gesucht, wie viel wird geguckt und wie viel wird vorbestellt. Und das
Ja.
Problem ist, dass halt die Buchhandlungen nicht auf irgendwelche Listen gucken, sondern auf die Amazon-Liste gucken. Das heißt, ob der Buchhandel jetzt ein Buch bestellt oder 50 bestellt, hängt halt davon ab, wie hoch man im Rang ist bei der Amazon-Liste. Deswegen, ihr dürft es natürlich, wenn ihr das vorbestellen möchtet, ihr könnt es überall vorbestellen. Ihr könnt das überall in eurer Buchhandlung schon vorbestellen oder bei Thalia oder Hungdubbel oder so. Genau. Aber wenn ihr so lieb seid, dann sucht es einmal bei Amazon.
Ja, mach das
Genau.
mal. Vielleicht
Ja.
bringt es ja auch was, wenn man es nicht bei Amazon bestellt, aber irgendwie einen Warenkorb macht oder so. Vielleicht könnt ihr das ja
Ich finde es halt so schade, ne, dass man irgendwie dazu gezwungen ist, sowas wie Amazon
Ja.
dann als erstes zu verlinken, weil es einfach leider so ist, dass sich daran irgendwie alle anderen orientieren. Aber ja, so ist es halt. Und so ist es, glaube ich,
Ja.
bei allen AutorInnen. Deswegen macht das gerne auch für alle anderen, die veröffentlichen und die ihr mögt.
Ja, genau.
Ja.
Für die, die im Verlag veröffentlichen zumindest.
Aber kann man im Self-Publishing Bücher nicht sogar auch über Amazon und so verkaufen und auch in
Ja,
der Buchhandlung?
doch, doch, aber nee, in der Buchhandlung, also Self-Publishing kann man bei Amazon bestellen und auch in Buchhandlungen bestellen. Es liegt nicht aus. Also ich glaube, theoretisch könnten Buchhandlungen von sich aus das natürlich bestellen und auslegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ein Platz dafür einen vorgesehen ist oder so. Und ich weiß auch nicht, ob das Ranking irgendwas bringt. Ich weiß nicht, ob Amazon irgendwie Self-Publishing-Bücher doll pusht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ja auch die Verkaufszahlen meist nicht unbedingt vergleichbar sind mit Verlagen. Ja.
Ach
Genau.
klar. Also wenn Charlotte dann veröffentlicht, dann werden wir noch mal so eine Folge aufnehmen und dann werden wir exklusiv über Charlottes Buch reden und dann können wir
Genau.
natürlich die ganze Community auch einfach mal dazu aufrufen, dein Buch bei Amazon auf die Eins zu setzen. Verdammt
Das
noch mal.
stimmt, ja. Das stimmt. Ja, cool. Finde ich schön, auch einfach mal über das Thema Schreiben gesprochen zu haben. Ich finde es schön, dass du jetzt auch Autorin bist, wir uns jetzt beide Autorinnen nennen können.
Übrigens habe ich das mit der Autorin direkt in meine Insta-Bio geschrieben.
Ja, klar.
Sobald ich es veröffentlicht habe, ich so
Ja, klar.
Lisa Vogel, Autorin. Also wenn schon, denn schon, oder? Dafür
Das
habe ich
ist
ja
so.
eigentlich geschrieben, wenn man mal ehrlich ist.
Das ist so, wie wenn ich ein neues Gewicht in meinem Training schaffe und es direkt in meine Insta-Bio von meinem Sportkanal schreibe. Ich drücke jetzt 85 Kilo übrigens, nur dass ihr Bescheid wisst.
Aber nur an wirklich guten Tagen und egal,
Ja.
egal. Ja.
Cool. Dann kommen jetzt noch unsere üblichen Schlussworte. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ihr euch Bonusfolgen anhören könnt, wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt. Da gibt es inzwischen, ich glaube, 4 Stück. 4 Bonusfolgen. Es geht einmal um unser Liebesleben, einmal geht es um das Influencerin-Sein, einmal geht es um das Thema, ob wir eigentlich mal Kinder haben wollen als neurodivergente Mäuse und was das so bedeuten würde. Und die könnt ihr euch anhören, wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt für entweder 4 oder 6 € im Monat. Noch toller sind natürlich Jahresabos. Ihr spart dann nämlich ein bisschen Geld und wir haben mehr Sicherheit.
Genau. Tatsächlich ist es so, dass wir auf Steady so ein bisschen, das sind ja Folgen, die wir nicht mit dem ganzen Internet teilen, sondern nur mit dem halben Internet, also mit unseren Mäusen. Weswegen wir da natürlich irgendwie teilweise ein bisschen intimere Details droppen können, als das, was jetzt alle hören müssen, wie so unser Liebesleben bisher war und so. Es sind ja teilweise auch ein bisschen pikante Informationen dabei.
Ja.
Deswegen, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann guckt da mal rein und ansonsten könnt ihr uns auch immer einmalig einen kleinen Kaffee oder ein Latte Macchiato zum Schreiben ausgeben und das könnt ihr bei PayPal tun, bei unserer Kaffeekasse. Beide Links findet ihr in den Shownotes und noch was. Ach so, ja, ihr könnt uns jederzeit Nachrichten schreiben, auch zu dieser Folge und vielleicht haben wir ja auch ein paar Autorinnen oder ein paar Schreiberlinge in unserer Community. Finde ich auch mega
Ja,
cool.
sag
Ja, könnt ihr
Bescheid.
Uns jederzeit entweder eine E-Mail schreiben an podcast@neurodiverdings.de oder eine Nachricht auf Instagram an neurodiverdings.podcast.
Genau. Wir machen auch immer einen Post zu jeder Folge. Da kann man auch immer gerne drunter kommentieren, wenn man Fragen hat, wenn man was sagen will, wenn man sich vernetzen möchte. Folgt dem Kanal auch unbedingt und folgt uns beiden, Lisa at the Unnormal Brain und mir at Charlottchen. Und gibt uns bitte noch 5 Sterne. Das wäre ganz, ganz toll. Wir haben jetzt schon über 1000, 1000,1 sogar.
Ja,
1000, also 1100.
1,1.
1000,1 Bewertungen. Und ihr wisst ja, wir wollen alle Sterne auf der gesamten Welt haben.
Genau, das ganze Universum einmal bitte fürs zum
Ja,
Mitnehmen.
und weißt du was? Ich frage jetzt einfach mal die Community aus Verzweiflung. Wir sind bei Spotify gerankt unter dem Thema Gesellschaft. Und wir verstehen nicht so ganz wieso, weil wir eigentlich eine andere Kategorie angegeben haben. Wir wollten eigentlich bei mentaler Gesundheit sein. Und einfach, falls jemand weiß, ob man da irgendwie Einfluss drauf haben kann, ob man das ändern kann, wir wären sehr gerne in unserer richtigen Liste und vielleicht auch irgendwann mal in den Charts, also Nennt man das so? Das ist ein 90er-Begriff.
Ist ein 90er. Nein, man nennt das tatsächlich. Also man kann die Podcast-Charts von Spotify und Apple Podcasts tatsächlich nachgucken. Wir sind da auch immer irgendwo gerankt. Vor
Der
allem Apple Podcasts sind
Gesellschaft.
wir ja in der richtigen Kategorie. Da ranken wir halt relativ hoch, aber bei Gesellschaft ranken wir halt nicht so besonders hoch, weil
Und ich
ja,
glaube,
wir
bei
halt.
mentaler Gesundheit wären wir gar nicht mal so schlecht.
Nee. Oder bei Comedy.
Bei Comedy gehören wir natürlich auch rein, aber Spotify
Ja, Geld gibt uns in Gesellschaft. Einfach mal so ein. Gesellschaft ist halt so ein Wort, das ist so, das kann
richtig
so alles und
beschissene
nichts
Kategorie.
sein.
Zeug und Gedöns könnte es auch heißen.
Ey, aber was spreche ich eigentlich im Podcast? Ja, so Gesellschaft. Ah, cool.
Stuff.
Jetzt weiß ich genau, was bei euch los ist.
Ja, also falls
Naja.
ihr da Abhilfe schaffen könnt, sagt Bescheid. Und ansonsten hören wir uns in der Zusatzfolge oder nächste Woche.
Genau. Bis Danny.
Bis dann, tschüss!